Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast, Folge Nummer 61. Und wir sind kurz vor der Abreise der Damen-Nationalmannschaft zur FIBA Women's Eurobasket 2023. In Slowenien spielen sie ja und jetzt gerade noch kurz vorm Abflug in Kaiserau im letzten Trainingslager in Deutschland. Lukas, da nehmen wir hier die letzte Folge auf,
vor genau, der EM. Sehr gut. 3 Wochen läuft die Vorbereitung jetzt. Das ist eine lange Vorbereitung, ist ungewöhnlich, glaube ich, vor so einem großen Turnier. Aber wenn die Zeit da ist, ja, sollte man das, glaube ich, so, also kann man das, glaube ich, ganz gut machen. Ja. Gerade auch mit der neuen Trainerin Lisa Tomaitis, die ja aus Kanada kommt und zum ersten Mal beim DBB ist. War das, glaube ich, ganz sinnvoll, dass man das auch so ein bisschen länger aufbaut, die Vorbereitung.
Muss ja auch sein vor so einem langen Turnier. Sonst in den letzten Jahren gab es ja immer leider nur die kurzen Fenster, wo einfach auch gar nicht viel mehr Möglichkeit war, weil es dann eine Abstellungsfrist gibt, weil man nur zusammenkommen kann in den paar Tagen. Und das ist super, dass man jetzt vor einer Eurobasket auch so eine lange Phase hat.
Ja. Genau. Ja. Und nächste Woche geht es dann endlich los. Wir haben am Wochenende, jetzt am Sonntag, noch das letzte Vorbereitungsspiel in Italien. Und von dort aus geht es dann direkt rüber nach Ljubljana, nach Slowenien. Dort geht dann die Eurobasket los am Donnerstag mit dem Spiel gegen Frankreich. Am Freitag Back-to-Back direkt das zweite Spiel gegen, wenn ich nicht falsch liege, sind es die Sloweninnen.
Erst die, genau.
Und die gegen die Gastgeberinnen. Und dann Samstag ist frei, Sonntag dann gegen Großbritannien das letzte Gruppenspiel. All das
live.
Live auf Magenta Sport, genau. Also alle deutschen Spiele werden live und kostenlos für alle, ohne Registrierung, so wie ihr das auch kennt oder wie jeder das kennt.
Von den Herren, genau. Von den Herren. Das ist schon seit Jahren, ja, hallo. Und jetzt und endlich auch die Frauen.
Dann gibt es eben auch das Eröffnungsspiel auf Magenta und es gibt noch pro Spieltag ein Topspiel, was auch noch gezeigt wird.
Genau, also auch das Finale am Ende.
Das natürlich, wird dann natürlich das Topspiel dieses Tages sein.
Genau. Ja, Spiel um Platz 3 wäre auch an dem Tag, aber wahrscheinlich ist dann doch eher das Finale das
Topspiel. Und ansonsten werdet ihr es schon gesehen haben. Wir haben den, was heißt wir? Lisa, die Bundestrainerin, hat den 12er-Kader schon nominiert. Der steht fest und bereitet sich jetzt eben in dieser Gruppe in den letzten Tagen auf diese EM vor.
Genau. Und eine, die mit dabei ist, sitzt jetzt hier bei uns für diesen Podcast. Ihr habt natürlich auch schon im Titel gelesen, wer es ist, deswegen ist es kein Geheimnis. Aber ja, jetzt ist sie wieder da zum zweiten Mal bei uns in der Folge, weil wir vor gut 2 Jahren schon einmal eine Remote-Folge gemacht haben, weil sie da natürlich in LA am College gespielt hat. Das war eine Doppelfolge damals mit Oscar da Silva, den hatten wir auch mit drin. Kann man vielleicht auch nochmal reinhören und mal schauen, was sich seitdem getan hat, wie vielleicht die Antworten sind. Aber jetzt heute dann eben endlich auch mal face-to-face bei uns. Hallo, Emily Bessois.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Danke.
Erster Nationalmannschaftssommer mit der A-Nationalmannschaft für dich. Es gab schon viele andere, da sprechen wir vielleicht gleich auch nochmal drüber. Aber jetzt bei den großen Damen, nenne ich es jetzt mal so, angekommen. Und direkt bei einem großen Turnier mit dabei, nämlich der Eurobasket. Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, ist auf jeden Fall eine super große Ehre, dabei zu sein und ich bin auch richtig froh, dass ich jetzt in diesem Team bin und der Endkader wurde jetzt auch festgelegt und ich freue mich auf jeden Fall, was kommt und ich finde das Team super toll, auf dem Feld, neben dem Feld, das wird toll.
Ja, ich meine, es ist natürlich jetzt auch mal eine schwierige Frage, wenn man das so sagt, aber hast du dir schon so ein bisschen ausgerechnet mit der Nominierung, jetzt, da will ich auch und da werde ich auch am Ende mit im 12er-Kader stehen, da werde ich für alles für tun oder war das für dich jetzt schwierig absehbar und auch eine Überraschung gewesen, dass du jetzt auch am Ende im Kader stehst?
Also tatsächlich, es war ja alles relativ kurzfristig, auch mit dem Trainerwechsel und so weiter. Deswegen wusste ich gar nicht, wie es überhaupt aussehen wird im Sommer und habe auch noch nicht ganz damit gerechnet, dass ich überhaupt im Sommer spielen werde und so weiter, weil ich einfach nicht wusste, wie es aussieht. Aber dann, als ich den Anruf bekommen habe, dass die mich bei dem ersten Camp dabei haben wollen, wurde ich super aufgeregt und excited einfach und ich habe da jetzt auch gar nicht so weit ins Ende noch gedacht, sondern einfach jeden Tag attackiert und Spaß gehabt und trainiert.
Ja, so hat es jetzt am Ende auch gereicht. Ein bisschen vielleicht den Einstand jetzt hier in der A-Nationalmannschaft erleichtert haben wahrscheinlich Leo Fiebig und Luisa Geiselsöder, die sind schon ein bisschen länger bei der A-Nationalmannschaft dabei gewesen, aber ihr spielt schon richtig lange zusammen ja in den ganzen Jugendnationalmannschaften. Jetzt aber zum ersten Mal seit wie lange wieder zusammen?
Boah, schon seit so 4 Jahren. Also ich glaube, das letzte, wo wir zusammen gespielt haben, war die WM in Thailand.
Ja. 2019, ja. In Bangkok, die U19-Weltmeisterschaft, ja. Hat dir das dann den Einstand erleichtert, dass die beiden auch schon hier?
Ja, definitiv. Also mit Leonie habe ich ja dann auch schon in München gespielt für ein paar Saisons. Ja. Mit ihr auch in der WNBL Deutscher Meister geworden und mit Luisa ja auch schon seit der Bayern-Auswahl. Und die beiden einfach da zu haben als Veterans hat natürlich geholfen, aber es war auch einfach super cool, die wieder zu sehen, weil sie auch sehr gute Freundinnen von mir sind.
Ist das komisch, so ein bisschen Veterans? Also ich meine, die sind ja quasi gleich alt wie du, aber es hat sich ja bisher einfach dann jetzt in den Jahren vorher nicht ergeben, aus
ja,
verschiedenen Gründen.
Also sie waren ja auch, die sind ja auch fast 2 Jahre älter als ich und waren jetzt dann auch bei den A-Damen auch schon viel länger dabei.
Ja. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Leo oder Luisa dir irgendwie Rookie-Duties aufgebrummt haben. Oder gab es da doch was?
Nee, ich glaube, also wenn vielleicht in den Jugendnationalmannschaften, aber dann ist es ja halt immer so, dass der jüngere Jahrgang halt dann, ich weiß nicht, die Bälle trägt oder was auch immer, aber das war bei uns nie so eine krasse
Ganz
Hierarchie.
Ganz harmlos, also.
Ja.
War das in UCLA am College anders?
Ich glaube, in vergangenen Jahren wäre es wahrscheinlich anders gewesen, aber als ich gekommen bin, war ich halt der einzige Freshman auch. Durch Corona war ich die einzige, die halt einreisen konnte von den Freshmen. Und dann haben die es, glaube ich, haben die es mir ein bisschen leichter gemacht.
Ein bisschen mehr Rücksicht gezeigt.
Ja.
Sehr schön. Du hast eben schon ein bisschen angesprochen, den WNBL-Titel mit Leo für die TS Jahn München damals. Es folgten dann ein paar weitere Titel noch. Also ihr habt den Titel, die Silbermedaille bei der U16 EM 2016 gewonnen in Portugal, auch mit Leo und Luisa im Team. 2018 dann natürlich die Goldmedaille, der große Erfolg bei der Europameisterschaft. Irgendwas ist an eurer Connection irgendwie besonders, dass ihr einfach einen Titel nach dem anderen gewinnt, oder?
Ja, also ich sag, mit Leo und Luisa gewinne ich Championships, auf jeden Fall. Also wir hatten halt auch ein sehr...
Klopf auf Holz, das ja. Nehmen wir für nächste Woche gerne mit.
Ja, also ich finde von Anfang an, als wir in der Bayern-Auswahl gespielt hatten, wir hatten halt auch einen sehr starken Jahrgang, also der 2000er-Jahrgang und 2001er-Jahrgang war einfach sehr stark. Und ist halt dann cool, wenn man schon ewig zusammenspielt und dann halt auch was rauskommt dabei.
Hm. Ja. Jetzt seid ihr seit 3 Wochen zusammen. Ihr habt angefangen, ich glaube es war in Kienbaum der Auftakt der Vorbereitung. Klar, es wurde viel trainiert. Gibt es so eine Kurve? Hast du gemerkt, hat sich was entwickelt in diesen 3 Wochen? Es ist ein Mannschaftsgefüge bei rausgekommen. Wie ist das für dich?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man viel Zeit zusammen verbringt und viel trainiert, also fast immer 2-mal am Tag trainiert oder dann Spiele hat und neben dem Feld dann auch noch Zeit verbringt, dann entwickelt sich einfach eine Teamchemie. Und zwar auch von Anfang an sehr einfach mit den Mädels oder den Frauen, weil alle sehr ähnlich sind von einfach der Charaktereinstellung zu anderen gegenüber und so weiter. Es gibt ein gegenseitiges Respektverhalten und ja, da entwickelt sich auf jeden Fall was in so einer gesunden Umgebung. Und es ist natürlich schwierig, wenn man jeden Tag immer trainiert und dann sieht man vielleicht den Prozess nicht ganz so sehr, so jeden Tag. Aber wenn man dann zurückschaut also wenn ich jetzt überlege, unsere ersten Trainings in Kienbaum und unsere Trainings jetzt und unsere Spiele, dann sieht man auf jeden Fall, dass wir sehr zusammengewachsen sind als Team und dass aber auch noch sehr viel Luft nach oben ist.
Ja. Du hast ja gesagt, es gab schon Spiele, ihr wart jetzt schon in Israel für Testspiele und in der Türkei gab es erst ein paar Niederlagen und am Ende dann aber auch einen Sieg. Hast du auch gemerkt auf dem Spielfeld, da wächst jetzt dann was zusammen? Und das?
Ja, auf jeden Fall. Also und wir schauen auch nach den Spielen, die Coaches analysieren dann auch so das Video und dann schauen wir uns ein paar Sequenzen an, was wir verbessern können, was gut lief, was wir weiterhin sehen wollen. Und ich glaube, dass wir jetzt in jedem Spiel einen weiteren Schritt nach vorne gemacht haben.
Ja. Du hast es gerade schon einmal gesagt, dass du jetzt ja schon 2 Jahre jünger als Louis und Leo bist. Und bist du jetzt im Team auch die Jüngste gerade?
Die Lina ist
Lina noch ist jünger. Noch, achso, du bist noch ein bisschen jünger, genau. Aber ja, auch College-Spielerin. Ist das, merkt man das? Also du sagst, eigentlich werden alle gleich behandelt, aber umgekehrt, du kennst es dann schon, wenn du immer in den Jugendnationalmannschaften auch die Jüngere warst. Also es ist... Ist das für dich komisch oder?
Komisch ist es ehrlich gesagt nicht, aber es ist schon anders. Also vor allem jetzt dadurch, dass ich jetzt am College halt eine der Veterans war und halt immer von mir erwartet wurde, dass ich rede, dass ich Leute einfach zu einem gewissen Standard halte, dann einfach hierher zu kommen und zu wissen, okay, das ist jetzt nicht meine Rolle, ist vielleicht auch ganz erleichternd und so weiter, aber es ist auf jeden Fall nicht komisch.
Ja. Was für dich ja vielleicht auch ein bisschen mehr Gewöhnung, ein bisschen normaler ist als vielleicht für andere Spielerinnen, dann da ist das jetzt das mit dem Fliegen und mit dem viel unterwegs sein, weil das ist jetzt, glaube ich, auch relativ ungewöhnlich bei uns für die Damen-Nationalmannschaft und auch für viele, die jetzt vielleicht in der DBBL spielen, die das gar nicht so haben mit dem Internationalen. Ihr wart jetzt in Berlin, dann ging es erst nach Israel wieder zurück in die Türkei, jetzt geht es nach Italien, dann nach
Andersrum,
Slowenien
aber, ja.
Oder wie auch immer,
so,
genau. Aber auf jeden Fall schon viel unterwegs. Das ist für dich schon irgendwie was du schon kennst aus den USA, ne? Da fliegt ja auch viel.
Ja, also wir fliegen zu jedem Spiel, bis auf, wenn wir halt gegen USC spielen.
Ja.
Also schon sehr viel Reisen. Das ist auch anstrengend. Und jetzt gerade auch, weil wir halt einfach viele Back-to-Back-Spiele hatten, war es dann auch nochmal anstrengend. Aber ja, das kenne ich auch schon.
Ja. Ja, ich meine, wir haben jetzt ja nicht so viele DBBL-Spielerinnen hier. Das heißt, Marie Gülich aus Valencia wird auch schon mal den einen oder anderen Flieger gesehen haben.
Aber während der Saison? Oh ja, gut, von dem Land fliegen die dann auch.
Ich denke auch, ich meine, spätestens wenn es nach Gran Canaria geht, wird das schwierig mit dem Auto. Aber auch die Euroleague oder Eurocup-Spielerin, Luisa und Leo, die ja bestimmt schon mal hier und da geflogen sind. Aber in Deutschland, glaube ich, also jetzt Jenny Crowder zum Beispiel, die zweite Liga in Göttingen gespielt hat, die wird wahrscheinlich mit dem Bus eher angereist sein. Aber
wobei die kennst du von 3x3, weil sie da auch spielt und viel zu den Women's Heroes Stops liegt, bestimmt. Ja.
Wem das auch ein Begriff ist, natürlich die Bundestrainerin, die ja in Kanada am College aktiv ist und da, ich glaube, in Saskatoon, glaube ich, heißt das College, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Und ich glaube, es ist auch irgendwo ganz weit weg vom Schlag, also irgendwo im kanadischen Niemandsland. Die wird bestimmt auch schon mal ein bisschen geflogen sein. Wie ist dein Eindruck von ihr als neue Bundestrainerin? Ich meine, du hast keinen Vergleich, glaube ich, oder kanntest du Walt Hopkins, ihren Vorgänger? Nee. Wie ist dein Eindruck von ihr?
Also ich mag Lisa total gerne. Man merkt auch, dass sie wirklich Erfahrung hat und sie hat eine sehr ruhige Art, aber auf diese Art und Weise verlangt sie auch sehr viel von uns. Also wenn sie dann mal ein bisschen lauter wird oder mehr von uns verlangt, dann wissen wir auch wirklich, okay, wir müssen jetzt echt was ändern. Und sie hält auch viel von uns. Also sie gibt uns das Vertrauen, dass wenn wir einen offenen Drive haben und den nicht nehmen, dann sagt sie uns das auch und dann ermutigt sie uns auch halt, Sachen zu initiieren. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Balance von, sie sagt uns, was wir machen sollen, aber auch uns den Freiraum zu geben, was wir machen können. Und sie bestärkt uns da echt ganz gut. Also ich bin überzeugt von ihr. Mhm.
Du hattest jetzt gerade schon gesagt, durch den Trainerinnenwechsel von Walt Hopkins zu ihr, wusstest du gar nicht so, was auf dich zukommt. Aber ist das vielleicht auch ein Vorteil, dass sie auch in Kanada eine College-Trainerin ist und so ein bisschen auch die Spielweise da kennt und auch ein Auge vielleicht von da, ein näheres Auge noch auf die NCAA gehabt hatte?
Also, ich weiß, was du meinst. Also ich hatte mit ihr auch geredet, als dann klar war, dass sie die Trainerin ist und so weiter. Und sie meinte auch, dass sie ein bisschen die NCAA auch verfolgt hat, also auch mich schon spielen hat, sehen und so weiter. Also das fand ich dann schon auch ganz gut, dass sie ein bisschen die Spielweise da versteht.
Ihr seid jetzt, wie gesagt, so ungefähr 3 Wochen unterwegs, dass ihr viel auf dem Feld an taktischen Prinzipien arbeitet, die einfach für die anderen ja auch alle neu sind, ist klar. Aber wie funktioniert Teambuilding unter Lisa? Nimm uns da vielleicht mal so ein bisschen mit in die Meetings oder auch vor den Meetings. Das habe ich ja dann teilweise in Kiembaum miterlebt. Sie hat diese Energizer, immer kleine Spielchen, irgendwie Schnick, Schnack, Schnuck, Schere, Stein, Papier Turniere. Wie geht sich das Thema Teambuilding an?
Ja, also du hast es gerade schon angesprochen. Wir haben fast jeden Tag ein Teammeeting und dann vor dem Teammeeting haben wir halt so einen Energizer. Heißt, da gibt es immer verschiedene Spiele oder halt irgendwas, wo wir halt miteinander interagieren. Und es ist eigentlich ganz witzig auch. Also es ist einfach auch dazu da, wie es halt der Name schon sagt, dass wir danach so ein bisschen mit mehr Energie dabei sind und halt einfach wacher sind. Und dann, also ich finde, das bringt das Team schon auch ganz gut zusammen. Und dann finde ich auch neben dem Feld, dadurch, dass wir halt so viel zusammen reisen, man verbringt einfach viel Zeit miteinander, man redet viel und dann spielen wir auch so, jetzt das sagt jetzt zwar die Trainerin, legt es nicht vor, aber dann sind wir halt auch selber, dann spielen wir halt am Abend mal Karten oder was auch immer. Also da, jeder will da auch da so ein bisschen mit mehr Leuten bonden können.
Ja, wenn du jetzt in diese Meetings gehst oder auch in die Ansprachen während des Trainings, was ist so der Punkt, also du hast es schon angesprochen, es hat sich sehr viel verbessert, ihr seid natürlich besser geworden, der Progress ist ja auch zu sehen über diese Zeit, aber was sind Dinge, worauf Lisa sich besonders fokussiert oder wo sie vielleicht besonderen Stellenwert drauf legt?
Wir reden auf jeden Fall sehr viel über die Wurfqualität, also dass wir halt möglichst viele Würfe am Korb nehmen und dann auch mit zwei Füßen abstoppen, anstatt einen Fuß Finish. Und dann, also das sind die Würfe, die wir auf jeden Fall viel in hoher Frequenz nehmen wollen und dann auch uncontested, also freie Dreier. Und dann, wenn wir halt dann, wir haben nach dem Spiel auch immer so Statistiken, und dann sehen wir halt, wie viele Contested Twos wir genommen haben. Und wenn es halt viele sind, dann ist es halt nicht so der Wurf, den wir eigentlich nehmen wollen. Und dann schauen wir halt mehr, ob wir dann freie Dreier bekommen können oder halt Shots at the Rim. Ich glaube, das ist ein sehr hoher Stellenwert bei uns und dann auch Rebounds auf jeden Fall, weil wir sind auch ein sehr langes Team, also haben die Größe und da sollten wir dann auch schon offensiv auf jeden Fall zum Rebound gehen können und da halt mehr Possessions bekommen können.
Das heißt aber, was ich da raushöre, so Analytics und so Advanced Stats spielen schon auch eine Rolle in diesem Trainerstab.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ist da eine von denen speziell mit dabei? Weil also Lisa ist ja nicht alleine gekommen, sondern sie hat zwei Co-Trainerinnen mitgebracht. Wie ist da so die Aufteilung zwischen denen?
Genau, also die beiden anderen Co-Trainer, die sie mitgebracht hat, ist einmal Claire und einmal Anne-Marie. Und Anne-Marie ist die, die dann auch so während dem Spiel diese Statistiken halt festhält und auch manchmal während dem Training auch einfach an der Seite ist und dann aufschreibt, was für ein Wurf genommen wurde, ob der reingegangen ist oder nicht.
Wenn wir jetzt mal in Richtung Eurobasket blicken, jetzt ist es weniger als eine Woche, dann geht das Turnier schon los. Zunächst mal die Frage, was für eine Rolle hast du im Team? Wie siehst du dich da?
Also ich glaube, dass ich sehr viel Energie geben kann und den also ein bisschen Spacing reinbringen kann, dadurch, dass ich halt auch auf der 3 oder auf der 4 spielen kann, je nachdem, wo ich halt gebraucht werde. Und ich glaube, dass dadurch, dass ich werfen kann, da kann ich vielleicht auch ein bisschen mehr Spacing halt in der Offense reinbringen und mit der Defense halt, dass wir switchen können. Ich glaube, es ist ganz gut, große Wings zu haben.
Ja. Wie schwer war das eigentlich für dich, jetzt nochmal umzustellen? Jetzt wird es ja nochmal wieder mehr der europäische Basketball und auch nochmal auf einem Seniorenlevel, der auch nochmal anders ist als jetzt dann die U18 oder die U19 damals. Auch im Gegensatz zum College-Basketball. Ich meine, im College sind es auch andere Spielzeiten, es ist längere Angriffszeit, sind ein paar Regeln anders und auch ja jüngere Gegnerinnen. Ich meine, du gehörst da jetzt schon in Anführungsstrichen zu den Älteren, aber wie ist die Umstellung für dich jetzt gewesen und wie schwierig wird sie vielleicht noch bei der Eurobasket?
Ja, es ist auf jeden Fall ein anderer Basketball. Ich muss sagen, dass ich den europäischen Basketball sehr gerne mag. Also macht mir sehr Spaß zu spielen. Es sind natürlich andere Sachen dabei. Also ich finde, dass der europäische Basketball viel smarter auch ist. Also dann ist es halt nicht so, okay, die erste Option, die du hast, nimmst du, sondern vielleicht nimmst du die, aber um dann noch was anderes aufzumachen, wenn es Sinn macht. Und ich glaube einfach, dieses mit dem IQ einfach mehr zu spielen, das ist schon eine Umstellung, aber ich finde das sehr, sehr wichtig und sehr gut. Also man liest dann halt auch viel mehr und dann muss ich mich auch dran gewöhnen am Anfang erstmal, nicht einfach mit dem Kopf voraus manche Entscheidungen zu treffen, sondern auch einfach zu überlegen. Aber ja, es wird auf jeden Fall sehr spannend, weil wir auch das erste Spiel gegen Frankreich haben und die natürlich eine Top-Nation sind. Da gleich mit der physisch, der Schnelligkeit, das alles umzusetzen, wird interessant.
Habt ihr euch oder hast du dich persönlich schon mit den Gegnerinnen beschäftigt, die da vor allen Dingen jetzt erstmal in der Gruppenphase, in der Vorrunde kommen?
Also persönlich, natürlich, man weiß halt, gegen wen man spielt und man weiß auch, dass Frankreich in den Top-Nationen da mit dabei ist, aber ich denke, dass der Fokus sehr viel auf uns jetzt lag, auf unseren eigenen Prozess und dann das Wichtigste ist, dass wir ready sind, sobald es losgeht und dann jedes Spiel an sich angreifen.
Wir haben so eine kleine Rubrik, bevor wir gleich sicherlich auch nochmal auf die Eurobasket mit zurücksehen, aber jetzt ist gerade vielleicht der richtige Punkt dafür. Normalerweise fragen wir, erinnerst du dich noch an dein erstes A-Länderspiel? Bei dir jetzt würde ich so ein bisschen...
Genau, wäre schon arg enttäuschend.
Du würdest das nicht wissen. War wahrscheinlich trotzdem ein besonderes Ereignis so. Ne? Also 26. Mai war es jetzt in Istanbul gegen die Tschechische Republik. Ist jetzt tatsächlich...
Ich glaube direkt auch Topscoring gewesen, ne? Kann das sein?
War das so? Ich weiß nicht, ob top, aber...
Ja, ich glaube 18 oder so, 18 und 11 oder so aufgelegt, irgendwie sowas.
Ja. Stimmt schon mal, also... Die Berechtigung für den Kaderplatz, für den 12er Kader auf jeden Fall schon mal. Oder deine Bewerbung hingelegt dafür, auf jeden Fall, genau. Ja. Aber gehen wir mal ein bisschen weiter zurück. Das erste Jugendländerspiel von dir, erinnerst du dich daran noch? Und wie das für dich war?
Ja, also ich erinnere mich, das war damals in der U15, waren wir in Litauen, hatten wir ein Turnier. Ich weiß auch nicht, ich glaube, das war vielleicht sogar auch gegen Tschechien. Aber ich weiß nicht, also es war Litauen dabei, Tschechien und noch ein Team. Aber das war halt dieses Turnier und das war mega cool. Also ich weiß noch, dass ich sehr aufgeregt war und halt dann einfach die Hymne da zu singen, war komisch, weil ich weiß gar nicht, wann ich davor jemals die Hymne gesungen habe. Aber das war sehr cool, also hat mega Spaß gemacht.
Wer war da Coach damals? Weißt du das noch?
Muss ja U15 dann gewesen sein, oder? Diese
15, ich glaube, das war das der Stefan?
Im Zweifel Stefan Mina.
Stefan Mina.
Ich weiß nicht. Ja, doch, Stefan und Janet waren da dabei. In dem Sommer bin ich dann zu U16 gekommen, wo da der Imre war.
Ja. Ich meine, das ist dann die Bayern-Connection da unten oder die Süddeutschland-Connection.
Genau.
Die fasst das so.
Du gehst jetzt ins vierte College-Jahr, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Jetzt, genau, 3 aktive und 1 hast du ausgesetzt.
2 aktive und 1 habe ich ausgesetzt.
Okay, genau, so rum. Du gehst ins vierte, ja. Zählen ist meine große Stärke, man merkt's. Genau, du hast das zweite Jahr, die Sophomore-Season aufgrund des Kreuzbandrisses verpasst. Wie war das für dich? Wie bist du damit umgegangen? Du warst noch relativ frisch damals am College, hattest gerade die erste Saison gespielt, hast dich akklimatisiert. Ich meine, mit der Sprache bist du vertraut wegen deinem familiären Background. Das war nichts Neues für dich, aber es ist immer schon wieder was anderes, wenn du jetzt selbst aus München, was auch eine Großstadt ist, aber einfach nach LA gehst, an andere Ende der Welt so ungefähr. Die Kultur ist ein bisschen andere. Hat es sich wahrscheinlich gerade so ein bisschen eingelebt. Wie bist du dann damit umgegangen?
Oh, ja, das war schon hart. Halt, wie du sagst, ich habe in dem Sommer dann auch U20-Nation noch gespielt und dann bin ich zurückgekommen, habe mich super gefreut, war total motiviert auf die neue Saison jetzt, einfach zu wissen, okay, ich bin jetzt kein Rookie mehr, ich weiß so ein bisschen, wie es läuft und habe mich auch mega gefreut auf die neue Saison und dann ist es halt passiert und man kann das halt nicht, also es kann halt passieren, es gehört halt leider zu dem Sport dazu. Mhm. Und da habe ich dann auch in der Zeit wirklich gemerkt, wie wichtig mir Basketball ist. Also ich habe davor immer das so ein bisschen zur Seite geschoben und gesagt, dass ich identifiziere mich nicht damit und Basketball ist nicht alles in meinem Leben und ist es natürlich auch nicht. Aber ich habe wirklich gemerkt, was ein großer Teil das eigentlich von meinem Leben ist und wie sehr ich eigentlich diesen Sport liebe und wie viel das mir gibt. Auch nicht nur das Basketballerische, was man sieht, sondern auch so das Mentale, dass man mit einem Team zusammen ist, dass man Sport macht und so weiter. Also ja, es war dann schon ziemlich schwierig, aber ich glaube, jeder, der diese Verletzung durchgeht, kann es verstehen. Es ist einfach keine einfache Zeit, es ist auch eine lange Zeit, die man dann draußen ist und dann gibt es halt auch so Fragen, werde ich wieder genauso spielen können, werde ich überhaupt auf dem Level spielen können und ich finde auch jetzt, wenn ich drüber nachdenke, jetzt vor einem Jahr habe ich halt langsam angefangen, Kontakt zu machen und da hätte ich mir das niemals erdenken können, dass ich jetzt hier da dabei bin. Ja, um jetzt deine Frage zu beantworten.
Ja.
Das war jetzt ein bisschen lang.
Darum sind wir hier. Stimmt es, dass du das auf deinem Instagram-Kanal selbst announced oder verkündet hast, dass du diese Verletzung hast?
Ja, also ich wollte das einfach, das ist einfach Teil von meiner Story gewesen und ich habe dann auch angefangen, halt so den ganzen Reha-Prozess ein bisschen festzuhalten und auch auf Social Media zu teilen. Und meine Coaches hatten damit kein Problem. Ich habe auch zu denen gesagt, die Leute werden sehen, dass ich nicht spielen kann. Also die Leute werden sehen, dass ich eine OP gehabt habe. Das ist jetzt auch kein Geheimnis. Und genau, ich habe das dann einfach...
Das heißt, UCLA hat es dann im Nachgang irgendwann, also es war ja dann irgendwann auch offiziell und gab es wahrscheinlich Reports bzw. Pressemitteilungen, dass du eben mit dem ACL-Tear, glaube ich, so war wahrscheinlich das Wording.
Genau, also ja. Ich habe, ich glaube, so eine Woche, nachdem ich mich verletzt habe oder sowas, meinten die, also ich habe halt gesagt, ob ich was darüber posten kann. Und dann meinten die ja.
Und du hast es ja, hast du gerade ein bisschen auch gesagt, dass du noch die Reha auch geteilt hast und so. War das für dich vielleicht sogar Teil der Reha, das zu teilen? So, dass du das so ein bisschen gemacht hast, um deine, ja, erzähl's vielleicht einfach, bevor ich wieder.
ja, also ich habe angefangen damit, weil ich mir so dachte, ja gut, jetzt habe ich eh ein bisschen Zeit und ich hatte davor jetzt noch nie irgendwas mit TikTok am Hut, aber dann dachte ich mir so, ja gut, habe ich jetzt mal einen Grund, irgendwas aufzunehmen und ich finde es selber, das ist wie so eine Art von Tagebuch führen, halt einfach so Fotos zu machen. Und dann hat es mir persönlich selber sehr geholfen, einfach auch so zurückzuschauen, so okay, ich bin jetzt schon einen Monat in meiner Reha drin und dann vor einem Monat konnte ich noch nicht mal auf Krücken, muss ich nur erstmal noch lernen, auf Krücken zu gehen zum Beispiel. Mhm. Und dann hat sich da so eine kleine Community aufgebaut und dann habe ich mich auch mit anderen Athleten connected, die halt ähnliche Verletzungen haben und so weiter. Und das hat mir mega geholfen, einfach auch so dann von denen Encouragement zu bekommen oder halt zu sehen, dass durch das, was man geht, mental, dass man dann nicht alleine ist. Mhm. Und ich habe halt auch, also leider viele Freundinnen in Basketballteams, ehemaligen Basketballteams, die halt auch die gleiche Verletzung hatten und mit denen habe ich auch super viel drüber geredet und so weiter und deren Support bekommen. Aber ja, das war wahrscheinlich schon auch Teil so mental meiner Reha, so ein bisschen das zu teilen, meine Story zu sharen.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich meine, du hast jetzt gerade die Basketballfreundin quasi angesprochen oder Freundin im Basketball, die das gleiche Leid heimgesucht hat sozusagen. Leonie hat, glaube ich, sich damals im WNBL Halbfinale, war das Jahr, wo ihr gewonnen habt, wo sie im Halbfinale raus ist? Das Jahr davor. Mhm. Im Halbfinale, also sehr jung, den ersten Kreuzbandriss war wahrscheinlich der erste, gehe ich mal von aus, einfach zugezogen. Dann hat sie sich, ich bei dieser besagten U19-WM
in Bangkok
beim Team USA-Spiel verletzt. Niara ist, glaube ich, im Finale oder Halbfinale im Jahr davor, wo ihr Gold geholt habt bei der EM, hat sich das Kreuzband gerissen. Ihr seid alle irgendwie auch so eine Gruppe, also ihr seid irgendwie befreundet. Mit Leo hast du ja schon erzählt und ich denke, mit Niara ist wahrscheinlich der Kontakt vielleicht sogar noch ein bisschen reger, weil sie eben auch drüben ist. Ja. Was ist da los? Warum verletzt ihr euch alle so krass?
Ja, also ich wünschte, ich hätte eine Antwort darauf, weil dann hätte man vielleicht auch eine Lösung. Aber natürlich ist das Teil vom Sport und auch Frauen sind natürlich auch wegen der Hüftstellung viel mehr dazu veranlagt, zu der Verletzung. Mhm. Und es, also es gibt ja da so viele Studien und so weiter, die halt irgendwie anschauen, was der Grund sein kann, weil es halt wirklich bei Frauen viel mehr ist. Und da, okay, da spielt auch die hormonelle, der Zyklus da voll die Rolle mit den ganzen Bändern und wie der Körper da aufgebaut ist. Ja, ich wünschte, ich könnte dir sagen, warum.
Aber das ist ja natürlich eine halb ernst gemeinte Frage, ist klar. Aber das hat wahrscheinlich auch dann dir wahrscheinlich geholfen, oder? Dass die das schon mal durchgemacht haben und du das vielleicht auch dir Input holen konntest, wie man damit umgeht und dass man eben geduldig ist und all diese Dinge.
Ja, total. Also auch meine zwei besten Freundinnen, mit denen ich aufgewachsen bin und Basketball gespielt habe, hatten auch beide, also eine hatte zwei Kreuzbandrisse, eine hatte einen. Und einfach mit denen zu schreiben und dann auch, wenn man schon im fünften Monat ist von der Reha und man dann trotzdem mental gerade total Zweifel an sich selber hat, dann ist es für jemanden Außenstehenden, der vielleicht noch nicht die Verletzung kennt, dann ist es halt so, okay, es war jetzt schon eine Weile her, so, mhm, du kannst es, oder die wissen dann nicht so ganz, was man sagen soll und wusste ich davor auch nicht. Und dann halt mit jemandem zu reden, wo ich weiß, dass die das durchgemacht hat, das hat schon auf jeden Fall geholfen.
Ja, ich meine, jetzt machen wir so einen ganz großen Themenblock zu deiner Verletzung, was ja eigentlich was Negatives ist, aber ich glaube, du hast da auch ein bisschen irgendwie zu dir gefunden und es ist eben mehr als nur eine Verletzung, glaube ich, in deinem Fall gewesen, weil du es eben auch so geteilt hast und deswegen macht es auch Sinn, darüber länger ausführlicher zu sprechen, auch wenn wir vielleicht das Thema Verletzungen jetzt langsam auch wieder.
Ja, wobei, also eine spannende Frage dazu, grundsätzlich hätte ich nochmal, also du sagtest es gerade, das hat auch mit dem Zyklus zu tun und ich hoffe, dass ich mir jetzt nicht in ein Fettnäpfchen setze, aber ich glaube, das ist ja auch nie so ein, bisher immer noch kein großes Thema. Ne? Man liest immer mehr, dass dazu geforscht wird, dass man auch guckt, wie ist das Training daran ausgerichtet, gerade im Frauenbasketball, das ist, weil alles immer so männerbasiert ist und man gar nicht so drauf geachtet hat, auch als Sportmediziner jahrelang, wo ist eigentlich der Unterschied? Wahrscheinlich wäre ich auch ein großes Thema, dass da in Zukunft dann mehr noch drauf geachtet werden müsste. Wie ist eigentlich der Hormonzyklus, sagen wir einfach davon aus, und wie steuert man auch das Training dabei? Habt ihr da in den USA auch schon mehr zugehabt am College? Wird da drauf geachtet oder ist es?
Ja, also bei mir jetzt persönlich an der Uni noch nicht so ganz, aber es gibt auf jeden Fall Vereine, glaube ich, die auch das Krafttraining vor allem darauf anlegen, ja, weil wie du schon gesagt hast, halt viele von den ganzen wissenschaftlichen oder was man halt gelernt hat, ist halt einfach auf Männer basierend und wie deren Körper reagiert und bei Frauen ist das natürlich anders. Und ich kenne schon, ich glaube in Freiburg wurde das auch mal gemacht, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber vor ein paar Jahren habe ich gehört, dass, also Stefan hat mir das dann mal erzählt, ja, dass sie dann auch so das Krafttraining so darauf ansetzen, ja, aber es ist natürlich auch schwierig, weil man macht einen Teamsport, man muss ja auch zusammen trainieren.
Ja, klar, aber
ist ja nicht immer überall gleich, ja, aber
ja. Ja, aber wenn man damit durch noch mehr Verletzungsprävention irgendwann generieren kann, hilft das ja allen so am Ende. Das ist da. Okay, gehen wir mal von diesem Thema dann jetzt weg, nehmen das Wort Verletzung hoffentlich nicht mehr in den Mund. Du hast aber dann eben bis zum Beginn der Saison, zur letzten Saison wieder fit gewesen und hast auf dem Feld gestanden und ihr habt es dann auch geschafft, jetzt in die March Madness reinzukommen, bis in die Sweet 16. Bist du zufrieden mit dieser Saison? Bitte, oder hättest du vielleicht noch ein bisschen weitergehen können
im College? Ja, also wir waren ein sehr junges Team. Es hat auch mega Spaß gemacht zu spielen. Also persönlich einfach dadurch, dass ich wieder spielen konnte und jedes Spiel mitgemacht habe. Und dann waren wir auch im Pac-12-Tournament, waren wir dann auch im Finale, hätten das vielleicht sogar auch echt gewinnen sollen. Und dann halt im March Madness in Sweet 16 zu kommen, war mega. Haben wir jetzt auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr geschafft. Und dann war es halt schon hart. Wir haben dann gegen South Carolina gespielt und die waren uns körperlich schon sehr überlegen und auch basketballerisch, also wir hatten da nicht so eine hohe Chance, aber ich glaube, wir hätten das Spiel schon auch besser abliefern können. Aber ich glaube, wir sind sehr motiviert, weil wir fast das gleiche Team sind wie letztes Jahr, dass es nächstes Jahr vielleicht sogar noch weitergeht.
Also das ist dein Ziel für nächste Saison, also nochmal auch ins Final Four zu kommen, oder?
Auf jeden Fall, also ich denke, dass wir das Potenzial dazu haben, jetzt auch mit neuen Spielerinnen dabei. Sollte auf jeden Fall ein hohes Ziel sein, aber ich glaube, dass wir können es schon erreichen.
Ja.
Wie war deine Wahrnehmung von der March Madness vom letzten Frühjahr? Ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, so in der Berichterstattung aus meiner Perspektive jetzt, dass der weibliche Bereich irgendwie sehr viel prominenter stattgefunden hat, als es das vielleicht in den vergangenen Jahren getan hat, zumindest bei den Medien, die bei mir ankommen. So, das sind jetzt nicht nur Deutsch, da ist auch amerikanisch viel dabei. Aber gerade diese Story mit den beiden, die sich da ich glaube, es war das Final Game, die sich angegangen haben und da wurde dann auch so ein kleine Rivalität geschürt. Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also wie du sagst, war auf jeden Fall sehr viel mehr Medienpräsenz da und es war auch, also es waren bei den Finalspielen haben dann auch echt viele Leute zugeschaut, also über die Livestreams und die Hallen waren ausverkauft, das war mega, richtig gut für Frauenbasketball. Ich glaube, auch bei den Männern gab es sehr, sehr, sehr viele Upsets, wo dann auch irgendwie im Final Four war dann Seventh Seed oder was auch immer. Ich glaube, dann hat das auch viele so ein bisschen discouraged, dann weiter das zu verfolgen, wenn halt bei den Frauen gab es halt das Upset gegen South Carolina und Iowa war richtig gut am Spielen, also mit Caitlin Clark auch.
Genau.
Ja, war richtig cool.
Ja. Wenn wir bei dem Thema gerade sind, vielleicht können wir den Sprung dazu schon mal machen. Magenta Sport überträgt die Europameisterschaft jetzt zum ersten Mal meines Wissens, dass der Frauenbasketball bei Magenta stattfindet, was ein sehr cooler Schritt ist, finde ich. Wie nimmst du das wahr, so seitdem du jetzt hier bei der Mannschaft dabei bist, was Aufmerksamkeit der Medien angeht? Hast du da den Eindruck, dass es mehr geworden ist einfach?
Ja, definitiv. Also ich finde es richtig cool, dass wir so viel, wir haben ja auch jemanden immer dabei, der Social Media macht und so weiter. Und ich finde, das ist halt eine sehr einfache, also ist zwar sehr arbeitsaufwendig, aber da kann man halt einfach viele Leute damit erreichen. Finde ich richtig cool, dass wir da sehr viel Content auch drehen und das gepostet wird und so weiter. Und halt auch natürlich, dass Magenta jetzt die Spiele überträgt, einfach, dass es leichter zum Anschauen ist und man muss dann nicht irgendwie ein Abo haben und dann noch irgendwas sich irgendwo anmelden, sondern man kann einfach einschalten. Ich glaube, da würden dann halt auch viel mehr Leute einschalten, wenn man dann auch die Links einfach verschickt und so weiter. Also ist auf jeden Fall richtig cool.
Ja, dann ist das ja auch natürlich ein Thema im Hinblick auf die Damen-WM 2026. Das ist jetzt noch ein bisschen weiter weg. Wir haben auch erstmal jetzt diese EM vor uns. So ein bisschen über den Tellerrand kann man aber, finde ich, schon schauen. Was denkst du, was das für ein Impact oder für ein Einfluss haben kann, so eine Damen-WM auf den Mädchen- und Frauenbasketball, auf den Nachwuchs vielleicht auch, der dann kommt und begeistert werden kann?
Ja, es hat auf jeden Fall einen sehr großen Impact. Also auch, das ist zwar jetzt noch 3 Jahre hin, aber das ist so ein greifbares Event, wo man halt darauf auch hinarbeiten kann. Also jetzt das erste Mal jetzt bei der Eurobasket dabei zu sein seit 12 Jahren, ist so der erste Schritt, da wieder in diese Richtung zu gehen, dass dann auch dass Mädchen begeistert werden für Basketball, dass man Vorbilder hat, die halt für das eigene Land spielt. Und wenn dann jetzt auch noch die WM in Berlin ist, dann kann es schon was ganz Großes werden.
Wir müssen diese Kiste jetzt nicht so vollends aufmachen, aber vielleicht aus deiner Perspektive, was glaubst du, sind nächste Schritte oder die nächsten Schritte auf dem Weg zu dieser WM, die passieren müssen oder die du dir vielleicht wünschst?
Ja, also ich denke jetzt, es sind ja dann immer Quali-Fenster im November und im Februar, dass man halt die Möglichkeit hat, viele Leute halt dann immer dabei zu haben. Also dass man auch einen großen Pool hat an Frauen-Nationalspielerinnen, die da dabei sein können. Und ich meine, natürlich ist es sehr schwierig mit den Saisons und auch bei uns fängt da gerade die Saison im College an oder dann im Februar ist da gerade so das Ende der Saison super wichtig nochmal. Aber dass man das irgendwie möglich macht, dass man so einen Kern hat an einem Team und dass dann auch mehr Leute dazukommen können. Wir haben auch darüber geredet mit dem Team, dass man auch wieder ein bisschen stolz darauf ist, dass man Teil von der Nationalmannschaft ist. Also ich glaube, die Spielerinnen haben da nicht so ein Problem damit, aber ich glaube, für die Vereine halt die Spielerinnen loszuschicken im Sommer, dass dann eigentlich die Zeit, wo man eine Pause hat, aber dann ist in der Zeit auch noch Jugendnationalmannschaft, dass da auch die Vereine bisschen mehr dahinter stehen und das bisschen mehr supporten und encouragen, weil es ist natürlich eine sehr hohe Belastung und wenn man zurückkommt, sollte man auf jeden Fall auch schauen, dass man eine ausreichende Pause hat, bevor die Saison wieder anfängt, aber ich glaube da, also ich bin da jetzt auch schon lange nicht mehr in Deutschland, dass ich jetzt sagen kann, wie es gerade ist, aber ich glaube, dass für den Nachwuchs, dass da auch mehr Mädels dabei sind und dabei bleiben, wäre das schon wichtig.
Ich meine, du hast es mit den Vorbildern, die im eigenen Land spielen, eigentlich schon angesprochen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer, wichtiger Punkt. Es werden jetzt auch ein paar Länderspiele von diesen Qualifikationsfenstern auch wieder in Deutschland stattfinden. Und ich glaube, da ist es auch einfach ganz wichtig, eben um der Jugend und den jüngsten Mädchen, die Basketball schon irgendwie im Kontakt mit Basketball schon irgendwie stehen, zu zeigen, ey, guck mal, das ist jemand, dem kannst du nacheifern oder zu ihm kannst du, oder zu ihr kannst du aufschauen. Ich glaube, das ist sowas, was wirklich ein Schlüssel sein kann tatsächlich.
Ja, genau. Und auch dazu noch, dass dadurch, dass wir halt nicht alle in Deutschland sind, also viele ja auch im Ausland spielen, finde ich auch, dass jetzt, wo wir halt mehr auf Social Media machen, ich finde das auch sehr wichtig. Dann kann man nämlich auch als junges Mädchen, dann sieht man halt auch die Vorbilder, die man vielleicht jetzt bei der Eurobasket mit anschaut oder bei der WM, dann sieht, dass man die auch immer noch irgendwo verfolgen kann. Und ich glaube auch, dass jeder von uns ist da auch dazu bereit, halt, dass so sich so ein bisschen mehr zu zeigen, einfach so die Persönlichkeit, also wenn es Sinn macht.
Auf jeden Fall.
Merkst du das denn bei dir selber auch schon, dass du schon Vorbild bist für kleine Mädchen, da vielleicht jetzt auch in München, in dem Verein, wo du viel gespielt hast oder so, ist das, wenn du da mal hinkommst?
Ja, schon. Also es ist schon sehr süß. Und die Leo und ich waren jetzt auch vor, was war jetzt auch schon 3 Jahre her, aber wir waren da mal bei so einem U15-Nazi-Lehrgang, haben da so ein bisschen ausgeholfen als Coaches, haben selber dann auch ein bisschen trainiert und es war auch richtig, also richtig süß und richtig cool, dann auch mit den jüngeren Mädels zu connecten.
Schon 3 Jahre her, ich war da nämlich auch da.
Ja,
da haben
stimmt.
Wir uns kennengelernt zum ersten Mal, ja.
Zeit vergeht.
Hatte ich gerade angefangen, den Job, ja.
Das war im Corona-Sommer noch, das war kurz bevor ich gefahren bin.
In Bad Blankenburg, glaube ich, hieß der schöne Ort.
Ja.
Du nochmal kurz zurück, du hast gerade.
Mit Vorbildern und so, weil wir hatten ja heute dieses Medientraining und nebenan hier an der Sportanlage in Kaiserau ist irgendwie so ein kleines Sportfest gewesen, wo eben auch viele wirklich ganz junge Grundschulkinder, ich glaube, so in dem Alter waren sie, dabei waren. Die haben dann mal reingeschaut ins Training, so die letzte halbe Stunde und haben sich dann da hingesetzt mit ihren Eltern teilweise und sich danach bei euch Autogramme abgeholt. Wie war das so? Kannten die euch oder wie hast du so das wahrgenommen? Einfach, dass sie, ich meine, wahrscheinlich auch nicht alle Tage in Deutschland, dass du irgendwie Autogramme gibst als Basketballspielerin, ne? Das ist eher die Ausnahme.
Ja, also ich weiß nicht, ob die jetzt direkt wussten, wer genau wir sind, die einzelnen Mädels, aber ich glaube, dass halt die wussten, dass jetzt die Damen-Nationalmannschaft da ist und das war mega süß, weil die Mädels, die dabei waren, ich glaube, es waren auch ein paar kleine Jungs, die waren total aufgeregt und total schüchtern auch, aber wollten halt alle ein Autogramm haben und das bedeutet schon sehr viel.
Ja, ihr habt da, glaube ich, auf jeden Fall, ich glaube, ihr habt den Eindruck hinterlassen bei ihm, weil ihr sind alle mit einem ganz breiten Grinsen aus der Halle rausgelaufen.
Definitiv. Nur mal ganz kurz zurück auf die Fenster oder jetzt auf die Qualifikationsfenster dann erstmal ja für die Eurobasket 2025, die ja dann noch vor der WM 2026 ansteht. Also, du hast es gerade schon gesagt, aber ich glaube, die College-Saison unterbricht die nicht sogar für diese Fieberfenster auch? Also, oder gar nicht? Also, die auch nicht, okay.
Also, ich weiß nicht, ob die, also in Europa unterbricht, gibt es da so
eine Woche Pause. Ja klar, da gibt es die Fenster.
Genau.
Aber weil die auch also mein Satu hatte ja schon mal bei uns auch in College-Zeiten gespielt, wurde dann freigestellt wahrscheinlich dann vom Verein. Und ich meine, USA-Teams, die setzen sich ja auch immer aus, nicht, obwohl bei den Frauen ist es wahrscheinlich nochmal was anderes, aber bei den Männern sind es ja die NCAA-Spieler meistens, die in die Qualifikation spielen. Also ich dachte, die machen da Pause, aber das ist nicht so. Also müsste schon der DBB oder dann Bundestrainerin bei Anfragen, ob du kommen kannst.
Und ja, also es muss auch im Vorfeld auch geplant werden. Also,
Aber würdest du jetzt auch gerne spielen oder ist das?
Wenn es geht, auf jeden Fall. Natürlich, also es geht halt dann um mehr als jetzt nur mal rüber zu fliegen, ein Spiel zu spielen und dann wieder oder zwei Spiele zu spielen und dann wieder rüber. Also man muss dann halt auch reden, wie es ist, mit an sich an die Zeitumstellung zu gewöhnen damit man sich halt selber nicht in Gefahr setzt.
Ja, das ist ja.
Halt also auch eine ganze Woche dann, ne? Mehr oder weniger. Und dann ist es ja hier nochmal eine Reise auch, weil du dann ja nicht zwei Spiele in Deutschland spielst. Das ist da wieder nochmal ein Flug dabei.
Könnte sogar theoretisch vorkommen, dass man zwei Auswärtsspiele und zwei Heimspiele im Fenster hat, aber das wissen wir, im August ist, glaube ich, die Auslosung für die Qualifier da.
Ja, also wenn es klappt, dann natürlich wäre ich super gerne dabei.
Ja. Jetzt muss ich mal kurz meinen Faden gerade nochmal wieder finden. Achso, College, genau. Ist das denn dann eigentlich auch deine letzte College-Saison jetzt, in die du gehst, oder kannst du wegen Corona noch eine fünfte spielen?
Also ich könnte noch eine sechste auch spielen. Oder sechste sogar, okay. Also wegen Corona kriegt man halt ein Jahr. Ich glaube, mein Jahrgang ist jetzt der letzte, der halt dieses Corona Redshirt Year nehmen kann und dann wegen der Verletzung kriegt man auch ein Redshirt Year. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich 6 Saisons da spielen werde. Es ist, also steht am Überlegen, ob das jetzt meine letzte ist oder ob ich noch eine 5. nehme. Aber das kann ich jetzt auch noch nicht sagen. Das weiß ich tatsächlich auch noch gar nicht.
Ja. Und weißt
kannst
du denn
so auf die All-Time-Listen einfach hochkrabbeln, dadurch, dass du 6 Jahre gespielt hast? Ich meine, du hast vielleicht ja dann 2 de facto tatsächlich ausgesetzt, aber.
Ja, vielleicht.
Ja. Und gibt es dann schon Pläne für danach? Ich meine, dieses Jahr war es jetzt nicht. Man hätte sich ja schon auch für einen WNBA-Draft zum Beispiel anmelden können. Ist das dann vielleicht für nächstes oder übernächstes Jahr schon so im Kopf drin?
Ja, also ich denke, dass wenn ich dann weiß, dass es meine letzte Saison ist, dass ich halt danach mich dafür anmelden würde. Und also ich will auf jeden Fall ein paar Jahre noch professionell spielen, halt am Ball bleiben. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wo halt am liebsten überall mal so ein bisschen.
Ja, wobei, das ja bei euch haben wir auch schon oft genug hier ein Thema gesprochen im Podcast. Dann keine Frage, ist es nicht WNBA oder Europa, sondern es ist oft genug auch beides.
Genau.
Oder wie auch mal, ja.
Genau, also mal schauen, wo es mich hin verschlägt, aber ich will auf jeden Fall noch am Ball bleiben.
Ja.
Und dann hoffentlich, also wahrscheinlich auch irgendwie, ich glaube, du hast es vorhin wahrscheinlich schon gesagt, so die WM 2026 hast du dann auch schon fest im Blick.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Aber du bist, ich glaube, das hattest du letztes Mal in unserem Podcast erzählt, du bist ja auch nach LA gegangen, natürlich um da auch zu studieren. Also ich meine, das Studium ist mindestens genauso wichtig für dich jetzt wie das Basketball oder Spielen, oder?
Ja, doch schon. Also deswegen bin ich auch ans College gegangen, damit ich halt, während ich noch auf einem guten Level Basketball spiele, dass ich auch einen Abschluss bekomme.
Ja. Was waren das nochmal für Fächer?
Ich mache zwei verschiedene Abschlüsse, einmal in Psychologie und einmal in Kommunikationswissenschaften.
Okay. Ja. Und ja.
Spannend. Kommunikationswissenschaften, vielleicht, keine Ahnung, bist du auch mal Podcast-Haus irgendwie.
Mal schauen.
Braucht man aber auch kein
Kommunikationswissenschaftsstudium. Ich wollte gerade sagen, muss man nichts für studiert haben, muss man nur ein bisschen hier Regler bedienen können.
Ja,
ja, vielleicht zum Schluss, ich komme mal zu Lukas, nochmal einen kurzen Ausblick auf die Eurobasket. Was meinst du, wie sieht die Reise da für euch aus, sportlich?
Ja, ich denke, dass also unser erstes Ziel ist es, aus der Gruppe rauszuschaffen, also unter die Top 3 der Gruppe zu kommen. Und dann, es gibt auch nur einen Wahl pro Spiel, dann einfach zu unserem...
Wo ist das Phrasenschwein? 2 Euro in das Phrasenschwein, bitte.
Und dann, dass wir zu unserem Potenzial spielen, dass wir alles auf dem Feld liegen lassen und dann halt am Ende mit einem guten Gefühl rausgehen und wissen, wir haben jetzt gekämpft und unser Herz da liegen lassen.
Ja. Das wäre schon fast ein gutes Schlusswort. Nur um es nochmal einzuordnen, Top 3 deshalb, weil es gibt nach der Gruppenphase noch so ein Play-In, sogar wie man es aus der NBA
kennt. Alle machen
Play-Ins. Genau, dass der Dritte überkreuzt mit dem Gruppenzweiten der Parallelgruppe sozusagen nochmal um den letzten Spot neben dem Gruppenersten natürlich dann fürs Viertelfinale kämpft.
Wunderschön erklärt.
Ja. Also, ja, warten wir mal ab. Wird ein spannendes Turnier. Wir freuen uns, glaube ich, alle sehr darauf, das entweder vor Ort oder eben auch bei live und kostenfrei beim Magenta Sport zu verfolgen. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast hier heute.
Ja, danke euch auch.
War schön. Dann viel Erfolg für das Turnier und bis bald.
Ja,
bis zur dritten Folge.
Dank.
Genau. In 2 Jahren. So kurz vor der WM dann machen wir das. Verabreden wir uns jetzt schon mal. Sehr gut. Okay. Damit sind wir dann auch durch für heute mit dieser Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. 15. Juni geht's los. Die ganzen Infos bekommt ihr auf den gerade schon genannten Social-Media-Kanälen des DBB, sonst im Internet, auf der Homepage. Alles, falls ihr die Spielzeiten noch nicht habt, einfach gucken. Ihr kommt nicht dran vorbei. Schaut es euch an.
Ja, einschalten.
Genau.
Attacke.
Bis dahin, bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.
Ciao.